Schreibzeug.
Der Podcast für alle, die schreiben.
Oder auch nicht.
Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
Ein allerherzlichstes Willkommen zu unserer neuen aktuellen Schreibzeug-Podcast-Folge. Und ich begrüße meine Mitpodcasterin in München, Diana Hillebrand. Hallo Diana.
Hallo lieber Wolfgang. Und es ist im Übrigen die 65. Folge, mein lieber Mann.
Also einiges, wir sind ja alle 14 Tage immer Sonntag da, jetzt könnt ihr ein bisschen rechnen, wie lange wir das schon machen, wobei wir gönnen uns ja immer so eine kleine Sommerpause und eine kleine Winterpause, aber aktuell sind wir wirklich aktiv, deswegen alle 14 Tage geht es in diesem Podcast rund ums Schreiben von Büchern, um die Literatur, um Buchhandlungen, um Verlage, um alles, was mit Büchern zu tun hat, das versuchen wir immer an ein Thema zu fassen und zu packen. Und manchmal ist es ein ganz großes Thema, die große Welt, die große Buchmesse, was weiß ich. Und manchmal ist es so ein kleines und wichtiges Schreibthema. Was haben wir denn heute eigentlich, Diana? Haben wir heute ein kleines, wichtiges Schreibthema oder die große Welt?
Auch kleine Themen sind die große Welt, lieber Wolfgang. Aber ich nenne es ja so Tiefenthemen, ne? So Dinge, die vielleicht so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Beim letzten Mal hatten wir ja das Thema Webseite. Nee, Website, wie ich ja gelernt habe. Ja.
Wenn ihr den Unterschied nicht wisst, dann habt ihr die letzte Folge noch nicht gehört. Dann hört ihr euch nochmal an. Denn da habe ich ja wieder ein bisschen auch sprachlich das Ganze und nicht nur technisch analysiert.
Genau, das hat dazu geführt, dass ich mich jetzt immer verbessern muss. Also nach dem Thema Website haben wir uns gedacht, jetzt suchen wir uns wieder was so im Detail arbeitet und gehen wieder ein bisschen näher an den Text ran. Und dann haben wir gesagt, wir machen das Thema Übergänge.
Das ist so ein Thema, wo ich dann immer sage, Diana, da hast du sicher einen Fundus, aus dem du schöpfen kannst. Es soll also heute tatsächlich darum gehen, Dinge miteinander zu verbinden, mal wieder so ganz allgemein gesagt. Und so meinen wir das auch erstmal allgemein. Natürlich heißt es beim Schreiben zum Beispiel Kapitel zu verbinden oder die Bände einer Reihe zu verbinden. Wie macht man das am elegantesten? Was kann man tun? Was kann man machen? Gibt es überhaupt so etwas wie die Lösung schlechthin? Rhetorische Frage, ihr merkt, die wird es so nicht geben. Aber das soll das Thema sein, Übergänge von einem Text in einen anderen, sage ich mal.
Ja, oder auch von einer Szene in die andere, von einem Rückblick wieder zurück in die Haupthandlung. Das sind doch so, ja, eigentlich ist das so was ganz Typisches, was uns beim Schreiben immer wieder unterkommt, wo man vorher nie darüber nachgedacht hat. Ich habe vorher nie beim Lesen darüber nachgedacht, wie hat der Autor oder die Autorin jetzt diesen Übergang geschafft, dass ich von einer Rückblende wieder zurückkomme oder nach einem Ortswechsel wieder zurückkomme. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich bei meinem Roman zum Beispiel immer wieder mit dem Auto irgendwo hingefahren bin. Also nicht ich, sondern meine Protagonistin. Die fuhr von da nach dort und dort wieder zurück. Und bis mir das irgendwann aufgefallen ist, vielleicht hat es auch die Lektorin zu mir gesagt. Und sie sagt ja, du musst das nicht immer so genau beschreiben, wie die von A nach B fährt. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Wie kommt ein Protagonist, eine Figur von einem Ort zum anderen? Ja, das kann man sehr elegant lösen. Das muss man nicht immer mit dem Auto machen.
Genau, es sollte nur irgendwie logisch sein, aber man muss es nicht unbedingt beschreiben. Und das andere, was ich jetzt so in meiner Wahrnehmung als derjenige, der eben von außen auf Texte schaut, auch auf Texte von, ja, ich will nicht sagen Schreibanfängern oder sonst wie, aber vielleicht die nicht so bewandert sind, stelle ich zum Beispiel sehr oft fest, dass eben Rückblenden schon sehr beliebt sind. Und das ist etwas, was ich auch immer dann wiederum anmahne, dass ein Text fulminant anfängt und dann eben sehr häufig, sehr schnell dann eine Rückblende kommt, um irgendetwas zu erläutern, warum, was, wie ist. Und dann sehr häufig durch eine nicht optimal gelöste Rückblende die Luft dann auch plötzlich wieder raus ist.
Ja, das ist ja schon eine Kunst, dass man sich überlegt, wie lang macht man so eine Rückblende. Ja, das darf nicht zu lang sein, dass man sich nicht völlig in dieser Rückblende verliert. Die haben ja auch ihre Aufgaben, so Rückblenden. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal eine Folge, ne, Wolfgang, Rückblenden? Sonst wäre das ein Thema, was wir unbedingt nochmal machen müssten.
Aber letztendlich ist es auch eine Art Übergang. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Folge oder ob wir es in dieser Folge handhaben oder ob wir es.
Haben wir.
Ihr merkt, wir haben schon so viele Folgen. Wir haben
das ich sehe es aber gerade. Folge 16, Rückblende, Prolog und Epilog hatten wir schon. Folge 16.
Genau.
Ja?
Genau.
Da haben wir also explizit noch ein bisschen darüber gesprochen. Aber das ist eben etwas, du musst ja danach aus dieser Rückblende wieder raus und ich sag mal wieder in die aktuelle Handlung rein. Ja? Und da macht man sich, wenn man nicht schreibt, überhaupt keinen Gedanken drüber. Und wenn man schreibt, denkt man sich jetzt, wie komme ich denn jetzt wieder zurück und wie komme ich rein und wieder raus? Das sind so Sachen, die muss man sich dann genau überlegen.
Weiterer Problempunkt, um es einfach mal so vorab anzusprechen, finde ich, ist auch immer wieder, wenn es mehrere Handlungsstränge gibt oder mehrere Personen, aus deren Sicht das beschrieben ist, hatten wir ja auch schon. Mhm. Auch da ist es häufig immer ein Problem oder nicht so hundertprozentig gelöst, dass man immer sofort auch erkennt, wo bin ich denn jetzt, welche Person ist jetzt gerade oder in welcher Handlung bin ich denn jetzt gerade. Also auch das ist dann, wenn es nicht ganz so optimal gemacht ist, ein Problem beim Lesen, dass ich das nicht erkenne und nicht weiß. Und auf all diese und über diese Dinge werden wir sprechen. Aber ich denke auch, wie gesagt, über das Große. Also Serien sind ja jetzt auch, also nicht nur als Netflix-Serie, sondern eben auch im Buchhandel schon längst angekommen. Ich glaube, es gibt fast kein Buch mehr, das nicht irgendwie doch irgendwie heimlich zu einer Serie gehört. Und auch da ist es interessant festzustellen, wie da die Entwicklungen sind, ein Buch mit dem anderen zu verbinden. Ich habe übrigens überlegt, so Serien an Büchern, und mir fiel heute, als ich so irgendwie durchs Haus lief, eine Serie ein, Teil 1 bis 3, wo ich sage, ja, das gab's und gibt's immer schon, natürlich. Und zwar schlichtweg Karl May, Winnetou 1, 2 und 3. Ne?
Ja.
Auch eine Serie.
Auch eine Serie. Und eine der bekanntesten Buchreihen ist einfach, da kommen wir auch immer wieder drauf zu sprechen, das ist einfach so, ist natürlich Harry Potter gewesen, ne? Mit 7 Bänden, glaube ich, waren's. Und ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, was denn die Jane K. Rowling da so gemacht hat. Und ich glaube, das Auffälligste ist, was diese einzelnen Bände miteinander verbindet, ist die ständige Weiterentwicklung der Charaktere. Die setzt sich ja über diese Bände eben fort. Da kommen auch immer wieder Dinge zum Tragen, die in irgendeinem Band eine Rolle spielen. Es werden immer wieder Dinge enthüllt, die man irgendwann vorher schon erfahren hat. Ist natürlich wichtig, sowas zu planen, klar. Aber vor allen Dingen, glaube ich, ist es so die Weiterentwicklung auch von Harry und seinen Freunden, ne? Die dann ja auch im Laufe der Zeit erwachsen werden, aber eben auch eine charakterliche Entwicklung einfach durchmachen.
Und ohne diese Hintergründe genau zu kennen, würde ich jetzt sagen, bei Harry Potter muss und ist das natürlich von Anfang an geplant. Also nicht jedes Detail, das wissen wir auch, aber du kannst eine Serie über 7 Teile, in der es solche großen Veränderungen der Charaktere gibt, einfach nur so anlegen, dass du das von vornherein eigentlich wissen musst, wohin geht das. Das ist nicht zwingend notwendig, aber in dem Fall, denke ich, kann man das wirklich oder muss man es wirklich voraussetzen, sonst wäre dieses Werk in dieser Form so nicht möglich gewesen, sich genau zu überlegen, es sind 7 Folgen und in der ersten passiert das und in der zweiten das. Alle Bücher sind natürlich in sich abgeschlossen oder da gibt es nochmal eine weitere Entwicklung oder einen weiteren Kampf gegen noch nicht den Endgegner, um nochmal diese Spielemetapher zu verwenden. Aber das muss schon so weit geplant werden und das ist etwas, was sich nicht einfach so mal losschreiben lässt und dann lande ich irgendwann mal bei Folge 2, 3, 4 mal sehen, sondern das muss schon so geplant werden.
Absolut. Und so werden ja auch in jedem Band werden auch gewisse Geheimnisse enthüllt. Aber nie alle. Es gibt immer Dinge, die da schon angelegt sind und später aufgegriffen werden. Und auch die Welt von Harry Potter entwickelt sich weiter. Also es wird ja dann auch um die menschliche Welt erweitert. Ne? Sie sind dann ja viel mehr auch noch sozusagen bei den Menschen unterwegs. Das kannst du nur planen und das muss man auch planen. Und das musst du übergeordnet planen. Du hast wirklich so übergeordnete Handlungsbögen auch, die eigentlich von einem ins nächste Buch führen. So wie der Voldemort sich ja auch von einem kleinen Wurm letztendlich immer größer weiterentwickelt, von Band zu Band. So entwickelt sich die Freundschaft der drei weiter und so weiter. Also das sind ja Dinge, die sich fortsetzen in diesen einzelnen Bänden, aber in jedem Band werden auch bestimmte Dinge beendet und vollendet. Ich sag mal jetzt so wie diese Quidditch-Weltmeisterschaft, die dann stattfindet und so weiter. Es werden also auch Dinge abgeschlossen, aber nie alles.
Und es geht auch neben diesen Geheimnissen damit verbunden natürlich, um die Geschichten von Personen, die Verbindungen,
ja,
das Drehen von Figuren, die vermeintlich böse sind, in ja doch plötzlich einen ganz anderen Charakter, was natürlich sehr spannend beim Lesen ist und wirklich so Wow-Momente auslöst. Und auch das muss zumindest in dieser Gesamtkonstellation wirklich geplant sein, weil es ist ja anders wie bei einer US-amerikanischen Serie, wo man sich in so einem Writers Room zusammen trifft und dann wirft jeder etwas ein und dann verlangt man das Unmöglichste. Jetzt lassen wir wirklich die Figur, die das Unmögliche, ja, und jetzt gucken wir, wie schreiben wir das dann dahin? Da arbeiten ja viele Leute an so einer Serie und an einem Drehbuch. Und das Drehbuch der einzelnen Folgen schreiben dann ja meistens völlig unterschiedliche Leute, die aber alle in diesem Team zusammen waren. Und hier im Kern ist es eben eine Autorin. Und da würde das nie so funktionieren, weil mit sich selbst in der Form brainstormen oder mit Freunden und Bekannten wäre, glaube ich, schwierig.
Na, glaube ich auch. Aber was man eben sagen kann, wenn man so eine Reihe plant, also wenn man die Übergänge haben möchte in einer Reihe, und die haben ja die meisten dann auch vor Augen, ne? Das habe ich auch immer wieder in meinen Coachings, dass mir Leute sagen, ja, ich habe da schon die Idee für den zweiten und dritten und was weiß ich, wie vielten Band. Dann muss man das eben wirklich im Hinterkopf haben und eigentlich gleich mit einplanen. Sonst kriegt man diese Übergänge nicht hin. Und trotzdem muss jeder Band für sich aber auch irgend so ein befriedigendes Ende haben. Also du kannst sowieso den Hauptcharakter nicht sterben lassen, das ist eh klar, aber es muss irgendwie schon was zu Ende gehen und trotzdem so ein Funken übrig bleiben, wo man eben weitermachen kann.
Wobei, ja, das wandelt sich aber gerade sehr wiederum in der von mir oft zitierten New Adult Welt, wo wirklich die Bücher mit den allerschlimmsten Cliffhangern enden und du sagst, das darf nicht wahr sein. Aber da ist es tatsächlich mittlerweile rigoroser. Aber von Harry Potter ausgehend muss man natürlich für sich selbst auch gucken, wo ist die Abstufung.
Mhm.
Weil ich würde sagen, Harry Potter ist in sich, in diesen 7 Bänden, ist wirklich eine Geschichte, wenn man so will, einer großen Entwicklung und Verwandlung und eines,
ja,
Kampfes gegen das Böse.
Ja.
Da haben wir ja einige, da haben wir auch Herr der Ringe oder sonst wie was,
mhm,
in diesen Fantasy-Sachen. Da muss das eigentlich angelegt sein, weil da kommt am Schluss dann im letzten Band die große Schlacht letztendlich, ist ja auch bei Harry Potter nicht anders.
Hm.
Und dann gibt es aber auch wiederum Bücher, die zusammenhängen, wo es eine Entwicklung gibt, die aber in sich schleichender ist. Und da würde ich drunter zählen, zum Beispiel typisch Krimis.
Mhm.
Also zumindest auch bekannte Krimireihen.
Mhm.
Ich hatte ja auf der Buchmesse mich mit Klaus-Peter Wolf unterhalten, der jetzt mittlerweile 18 Ostfriesen-Romane geschrieben hat, also da auch ein Figurentableau entwickelt hat. Und da ist es so, und ähnlich ist es auch bei Banalek mit seinen Bretagne-Krimis, da ist es eher so bei Krimis, jeder Band ist in sich schon eine abgeschlossene Geschichte. Also krimispezifisch, sage ich mal,
mhm,
es passiert ein Mord und am Ende wird er aufgelöst.
Mhm.
Aber sehr häufig haben dann diese Geschichten so eine verbindende, große, strukturelle Handlung. Also zum Beispiel die persönliche Entwicklung des Kommissars, was passiert da? Oder Leute lernen sich dann, also aus dem, ich sag mal wirklich, Ermittlungsteam lieben oder hassen und machen eine Verwandlung durch. Die kann manchmal sehr schleichend sein und sie wird vor allen Dingen wiederum für die Fans so ein bisschen mitgeführt. Man muss sie nicht kennen, man muss die Hintergründe nicht kennen. Das ist sehr wichtig, dass ich auch mit dem Band 16 eines Krimis einsteigen kann und trotzdem einen spannenden, also idealerweise einen spannenden Krimi lese und dann vielleicht ein bisschen neugierig werde auf manche Anspielung, die da gemacht wird. Aber es wäre schlimm, wenn dann die, also die sollte so gemacht werden, dass ich animiert bin, die anderen Bände jetzt auch zu lesen, aber nicht frustriert bin, dass ich zu viel nicht verstehe.
Mhm. Ja, das gab es früher auch schon. Wenn du sagst Krimis, dann fallen mir die alten Schimanski-Krimis ein. Da war das ja auch so, dass der Schimanski sich eigentlich, das war eigentlich die tragische und spannende Figur in diesen Krimis. Morde gab es auch, aber er war eigentlich das Interessante und seine Entwicklung. Und ich weiß, dass auch der Friedrich Arni in seinen Tabor-Süden-Krimis sowas hat, ja. Und ich glaube, das ist auch so. Man interessiert sich dann einfach auch für diesen Ermittler sehr. Letztendlich ist das ja bei Sherlock Holmes auch nicht anders, wenn man es genau nimmt. Und man baut sozusagen diesen Krimi-Fall damit drumrum, ja, und beschäftigt die damit letztendlich.
Also Sherlock Holmes ist sicherlich auch ein gutes Beispiel, genau. Und natürlich muss man nennen Wallander, Manke, der ja auch dann immer mehr sozusagen seine Figur dann hat in den Vordergrund kommen lassen mit seinen gesundheitlichen Problemen und so weiter. Also das ist etwas, was man auch, ja, sag mal, ein bisschen planen müsste, aber wo es nicht so unbedingt die wahnsinnig große Planung bedarf wie bei dem großen Fantasy-Epos, wo am Schluss der große Kampf stattfindet, sondern da, würde ich sagen, können sich durchaus dann Dinge entwickeln, können, wie gesagt, Figuren zusammenfinden oder können eine Entwicklung durchmachen oder werden oder landen auf der Straße oder sonst wie. Also das wissen wir alle, das wird auch manchmal immer parodiert im berühmten Tatort, wo es dann eine Zeit lang wirklich fast nicht auszuhalten war. Da musste immer eine persönliche Geschichte mit dem Kommissar rein, weil die Redakteure dann immer gesagt haben, ja, aber die Zuschauer müssen mit der Figur doch irgendwie ein bisschen bonden und müssen da Sympathien haben. Das war früher in Serien wie Derrick oder sonst wie, da war das vielleicht auch angelegt, aber so unterschwellig, dass man es nicht gemerkt hat, da stand immer der Fall im Vordergrund und der Kommissar war relativ neutral und war der Ermittelnde und es hat uns wenig interessiert, wie denn seine persönlichen Hintergründe sind. Das hat sich, glaube ich, wirklich heute gewandelt. Man will ein bisschen mehr, aber man sollte es auch nicht übertreiben, denn es nervt irgendwann, vor allen Dingen, wenn gerade in Krimis auch eine persönliche Verbindung dann immer zum Beispiel von den Opfern oder sonst wie hergestellt wird. Kann man drüber streiten, aber das wird ja auch sehr häufig gemacht, dass der Kommissar dann zufällig das Opfer kennt oder das kann man in sehr guten Büchern machen. Aber wenn man das drauf anlegt, immer, dann wird es schwieriger. Aber das ist, wir sagen, ist so die andere Stufe. Mhm. Die große Handlung ist so unterschwellig da für die Fans. Aber wir haben trotzdem immer abgeschlossene Kriminalfälle in dem Sinne.
Ja, ja, und die große Kunst ist natürlich, dass das irgendwie so passiert, dass man das nicht alles sofort durchschaut. Das darf jetzt nicht zu konstruiert wirken. Es muss immer noch so sein, dass man das Gefühl hat, ja, das ist so glaubwürdig und das kann ich mir so vorstellen. Das ist ja, auf der einen Seite muss man planen, auf der anderen Seite darf man jetzt auch nicht das Gefühl haben, das folgt alles einem ähnlichen Schema. Das ist ja die Kunst dabei. Du planst, aber man sollte sich beim Schreiben und darf sich beim Schreiben natürlich auch immer wieder Freiheiten lassen und Dinge, da passieren auch Dinge, die man nicht vorausplanen kann. Es geht immer so um was Großes und Grobes eigentlich, wenn wir davon sprechen.
Ja, wobei es gibt dann, würde ich sagen, jetzt noch so die dritte Variante. Ich habe es ja immer gern so ein bisschen im Überblick. Aber so die dritte Variante, wo wirklich es immer was passiert. Und das finde man sehr häufig zum Beispiel in meinem Kinder- und Jugendbuch. Ich könnte sagen Honey und Nanny oder sonst wie was, wo die Figuren eigentlich immer die gleichen sind. Die agieren immer gleich, die stehen für etwas. Das hast du da wiederum auch bei Hörspielserien oder sonst wie. Da gibt es keine große Entwicklung. Die sind ständig immer nur in der dritten Klasse. Oder man denke nur auch an die drei Fragezeichen.
Ja.
Auch eine Buchreihe. Natürlich populär geworden, auch durch das Hörspiel, ganz klar. Aber trotzdem im Kern auch eine Buchreihe. Mhm. Und da ist ja das Absurde, dass mittlerweile die Sprecher ja alle schon über 50 oder an die 60 sind, glaube ich, oder über. Aber nach wie vor sprechen sie immer noch mehr oder weniger diese jungen Charaktere. Also das ist so das Dritte, dass in dem Sinne kaum eine Rahmenhandlung gibt und wo die Figuren immer die gleichen bleiben, kaum älter werden. Über die Jahre hinweg ist das immer dritte Klasse, sag ich mal.
Das stimmt. Ich glaube, sie sind so beim Alter von 16 dann stehen geblieben. Also sie sind schon älter geworden. Sie haben auch dann irgendwann auch einen Führerschein. Sie fahren Auto, ne? Darf man nicht vergessen. Aber viel älter werden sie nicht. Ja, sie werden nicht erwachsen. Und das stimmt. Ne? Die bleiben immer gleich. Und das ist natürlich das, was man so feiert, weil man genau weiß, auf wen man sich da einlässt. Da sind es halt wieder die Fälle, die dann spannend sein müssen, ne? Und interessant sein müssen.
Also Helmut Rellegert hatte ich ja schon mal erwähnt, Jason Dark, der hat ja, ich glaube, er war es, ich hoffe, gesagt, dass die Welt in seinen Romanen sozusagen in Zeitlupe altert. Und das ist, werden alle ein bisschen älter, ein bisschen machen sie Entwicklung. Aber im Kern bleiben sie doch immer gleich, aber es kann irgendwie nicht. Also, dass es sozusagen ein bisschen so eine Zeitlupenentwicklung des Alterns ist, weil wenn man denkt, wie lange ja manche Leute auch an Serien schreiben und so, dann müssten die ja mittlerweile ja auch schon alt sein, aber sind sie nicht. Also, das ist das Dritte, was man auch machen kann. Natürlich sagen, okay, mein Figurentableau ist immer das Gleiche, das ist mir wichtig, da gibt es den und den. Und da gibt es keine großartige Entwicklung, die bleiben immer die gleichen, nur die Handlung an sich ist halt immer dann eine andere.
Und die Zuhörer der drei Fragezeichen, die wachsen ja immer nach, verstehst du? Das ist ja das Schöne.
Genau, das kommt dazu. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr das für euer Buch, ja, aber was mache ich denn in meinem Fall? Wir haben natürlich, glaube ich, hier bei den Übergängen dann häufig den Punkt, dass die Leute sagen, ja, aber bei mir ist das so. Und wie mache ich denn? Und ich bin an der Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich jetzt eine individuelle Frage ist. Und ich aber immer den Satz, weil du das schon gesagt hast, Diana, sehr häufig sage, auch in meinen Self-Publishing-Seminaren und Webinaren, denkt immer an das zweite Buch.
Ja.
Selbst wenn ihr nie die Absicht habt, ein zweites Buch zu schreiben, weil es doch schneller passiert, als man denkt. Und ja, aktuell denken wir an Colleen Hoover, Bestseller-Autorin, wieder in diesem aktuellen TikTok-promoteten Bereich. Da war es ja tatsächlich so, sie wollte ein Buch schreiben mit Ends With Us. Und das hat sie geschrieben und das wurde dann irgendwann mal, am Anfang ja noch gar nicht, so irgendwann mal so ein Riesenerfolg, dass irgendwann die Fans gesagt haben,
wir wollen mehr.
Jetzt bitte, wir wollen einen zweiten Band.
Ja.
Und wie geht's weiter? Und den hat sie dann geschrieben, Starts With Us. Und ja, also es gibt sehr häufig immer noch eine zweite, dritte, vierte Folge. Manchmal kommt die Jahre später oder sonst wie. Und deswegen ist es da auch schon durchaus sinnvoll, das so anzulegen, dass man sagt, ja, was wäre, wenn es einen zweiten Teil gibt? Was könnte ich da erzählen und machen? Klingt zwar ein bisschen, also ich weiß, viele sagen, nee, habe ich nicht vor und das ist soweit abgeschlossen und da habe ich es auch länger, komm nicht. Früher oder später wird man im besten Fall von Fans dazu genötigt oder irgendwie darauf zurückgeworfen, dass man sagt, ja doch, jetzt würde ich gerne nochmal mehr machen und dann kommt das und dann ist es immer gut, wenn man schon weiß, wo sind die Stellschrauben in meiner Geschichte, wo kann ich das ausbauen?
Ja, und da sollte man eben seine Charaktere auch gut kennen. Ich habe ja auch eine kleine Mini-Reihe mit meinen Kinderbüchern. Und das ist dann auch so, du kennst dann die Figuren, du kennst die Charaktere schon und das macht auch Spaß, dann damit nochmal weiterzumachen. Ne? Es ist ja ein bisschen traurig immer, wenn so ein Buch aufhört. Und dann ist es auch schön, das wieder aufzunehmen und Dinge wieder auftauchen zu lassen, die man dann aus den anderen Büchern vielleicht schon kennt, aber nicht kennen muss. Also es funktioniert auch so, dass du das lesen kannst, ohne das erste Buch gelesen zu haben. Aber wenn du es kennst, dann ist es natürlich schön, weil du da natürlich nochmal einen anderen Einblick bekommst. Das sind jetzt so die großen Übergänge. Aber wir wollen ja auch noch über die kleinen Übergänge sprechen, Wolfgang. Ne? Jetzt sind wir bei den Reihen gewesen. Und jetzt können wir doch mal an die Stellen gehen, wie ist es denn mit so Kapitelübergängen zum Beispiel? Ich weiß nicht, wie das bei dir in deinen Kursen ist, aber ich werde ganz oft gefragt, wie höre ich denn so ein Kapitel auf und wie fange ich das nächste Kapitel an? Und eins hast du ja schon genannt, was man machen kann, um Spannung aufzubauen. Das ist so ein Cliffhanger. Ich höre das eine Kapitel auf an einer sehr spannenden Stelle und fange das andere ganz woanders an. Das hat schon die Lindenstraße so gemacht. Das funktioniert auch in Büchern ganz wunderbar. Mich nervt das ja immer irgendwann, wenn das zu oft kommt.
Genau, hatten wir in dieser erwähnten Folge, wo du gesagt hast, schon mal besprochen, ja, Cliffhanger sind auch eine Sache, die nerven kann, ganz klar, weil man es irgendwann, das ist wie bei allen Dingen, merkt.
Ja.
Also viele merken das vielleicht gar nicht so, oh, das hört so spannend auf, muss ich einfach lesen, aber du wirst hier gerade sozusagen angefüttert, du wirst einer Mechanik unterworfen, dass tatsächlich die Autorin das irgendwie auf die Spitze treibt und dann hört es auf und das kann man eben auch kapitelweise machen und wir hatten ihn ja schon des Öfteren erwähnt, Sebastian Fitzek macht das sehr gerne.
Ja, ich glaube überhaupt so im Thriller und Krimi-Bereich wird das auch immer wieder gemacht. Ich habe mir ein Buch geholt, das schon seit längerem auf meinem Lesetisch liegt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich schätze Martin Suter sehr als Autor. Ich lese ihn sehr gerne. Und ich habe mir jetzt ganz blind, weißt du, so habe ich das immer gemacht. Wenn ich was nicht wusste, dann habe ich mir gedacht, ja, wie machen das denn die richtig Guten eigentlich so? Ja? Das heißt nicht, dass ich die kopiere, aber ich schaue mir einfach das technisch an, wie die das machen. Und Martin Suter hat mich nicht enttäuscht. Ich habe in seinen Roman Melody reingeschaut und habe drei Stellen gefunden, wo ich merke, ja, da hört das Kapitel an einer Stelle super auf und es fängt dann woanders an, ohne dass es ein Cliffhanger ist. Ja? Ich mache immer nur so einen kleinen Übergang und da sieht man das schon, wie er mit diesem Kapitel endet. Das Wasser kochte, Angie goss den Tee auf und setzte sich zu Tom. Dem musst du mich einmal vorstellen, wie er ist so privat. Tom überlegte. Anders, ganz anders als öffentlich. Wie die meisten, sagte Angie. Bei ihm ist es vermutlich etwas extremer. Sie schenkte die Tassen voll. Erzähl. Anwaltsgeheimnis. Ach komm, du kennst mich doch. Eben. Und er hört mit diesem Eben auf. Und es hängt dann so. Und natürlich bist du total neugierig. Ich meine, da ist ja schon eine Antwort drin, ja? Nämlich, dass er ihr da an der Stelle nicht vertraut. Und das ist ein ganz schöner Moment, um diese Stelle zu beenden. Ja, man muss da nicht viel erklären. Also immer, was so erklären hinterherkommt, ist meistens schlecht. Ich habe aber noch eine andere Stelle.
Also ein schönes Dialogbeispiel ja. Mit dem Subtext, den wir immer wieder erwähnt haben. Du hast gesagt, es drückt aus ein Misstrauen,
genau.
Ohne dass es halt
benannt wird.
Explizit gesagt ist. Ja.
Genau, und das am Ende eines Kapitels. Man hängt in der Schwebe, man ist neugierig, aber es ist jetzt kein klassischer Cliffhanger oder sowas. Aber es ist ein guter Moment, dieses Kapitel eben zu beenden. So, ich habe hier noch was. Es war 7:15. Er erinnerte sich nicht, wann er das letzte Mal um diese Zeit auf den Beinen gewesen war. Schon oder noch. Er zog den Krawattenknoten fest und begutachtete sich noch einmal im Spiegel. Sein Bart hatte er eigens zu diesem Anlass frisch getrimmt. Ja, so weit war es mit ihm gekommen. Also was ich halt merke.
Schöne Ironie.
Schöne Ironie, ja. Und er lässt es so stehen. Man neigt immer dazu, noch irgendwas hinterher zu schicken. Und man merkt so schön an diesen Beispielen von Martin Suter, dass man das nicht braucht. Man kann das so stehen lassen. Und wenn ich mich an das Lektorat meines Romans erinnere, dann waren das auch genau solche Stellen, wo manchmal die Lektorin einfach ein, zwei Sätze unten weggestrichen hat und gesagt hat, hör da auf, das ist so ein schöner Übergang, das steht so schön da.
Also das sind die Dinge im Kleinen, genauso wie im Großen, wie wir gesagt haben, am Anfang ist es häufig ratsam, Dinge wegzustreichen, manchmal ist es auch am Ende wichtig, Dinge wegzustreichen.
Ja.
Hast du noch ein Beispiel? Sonst würde ich tatsächlich.
Hast du was?
Ja, nein, ich würde diese allgemeine Frage nochmal stellen. Sie taucht bei mir sehr häufig auf. Manchmal an einer ganz anderen Stelle, wenn ich zum Beispiel meine Papyrus-Webinare gebe, wo ich dann erkläre, wie man Struktur in Text legt und wie man Kapitel entsprechend da auch auszeichnet und kenntlich macht, dann kriege ich manchmal Fragen diesbezüglich, wobei ich eigentlich hier sozusagen eine technische Sache erläutere. Aber ich weiß natürlich, wenn ich ein Schreibprogramm unterrichte sozusagen, dann geht es nicht um technische Sachen, sondern letztendlich will ich ja erzählerische Dinge abdecken. Aber manche Leute sagen da wirklich, ja, jetzt habe ich aber zu Kapiteln da mal wirklich eine Frage, wie ist denn das mit diesen Kapiteln und wann mache ich denn überhaupt welche und wie habe ich denn? Und also ich merke manchmal, dass die Leute dieses Prinzip Kapitel als Übergänge, die ja irgendwie in sich zusammenhängen und dann dieses Buch ergeben, in manchen Leuten gar nicht so klar ist oder das wahnsinnig wiederum technisch angehen und sagen, ja, wann unterteile ich denn oder wie sieht es auch mit der Länge aus? Also hatte ich neulich diese Frage, die stelle ich jetzt alle dir so, Diana, so beiläufig. Ja, muss denn so ein Kapitel dann auch immer gleich lang sein? Oder und auch Thema Übergänge, ist ein Kapitel immer eine Szene oder kann es auch mehrere Szenen beinhalten? Das kriege ich immer so in dieser ganzen Fülle mit, obwohl ich eigentlich nur sagen will, ja, ein Kapitel hier, das macht ihr so und so kenntlich und so seht ihr die Struktur und dann habt ihr das Schöne in der Übersicht wie euer Buch und dann habt ihr die Übergänge und dann könnt ihr das auch umsortieren, wenn ihr merkt, die klappen nicht so ganz. Aber all diese Fülle kommt dann immer.
Ja, das kenne ich auch. Die Frage, wie lang darf ein Kapitel sein, die kenne ich auch. Soll ich die Antwort sagen, Wolfgang?
Ja.
Ich würde sagen, das kann man nicht sagen. Also es darf unterschiedlich lang sein. Es gibt kleine, kurze Kapitel, es gibt längere Kapitel, die müssen auch nicht gleich lang sein. Sie müssen nur sinnvoll sein, denn man hat ja Gründe, warum man ein neues Kapitel anfängt.
Genau, also das ist tatsächlich immer auch so eine logische Unterteilung an sich erstmal. Und wenn wir bei den Übergängen sind, ist halt die Frage tatsächlich, warum endet da das eine Kapitel und warum kommt dann das nächste? Und da muss man sich dann auch selber ein bisschen vorab die Frage stellen, natürlich, wie macht man eine Kapitelunterteilung? Man kann da drauf losschreiben und sie nach dem eigenen Ermessen und dann auch entsprechend wieder ansetzen. Aber vielleicht ist es ja wiederum, Stichwort Übergänge, der Punkt, wo ich sage, nee, Kapitel ist für mich auch immer wieder ein Sprung in eine andere Handlung, eine Nebenhandlung oder eine zweite Handlung, die da passiert, die vielleicht am Schluss auch irgendwie zusammenkommen. Und dann ist das natürlich immer wieder der Punkt, das hatten wir auch schon, Stichwort Perspektiven. Es wechselt einfach die Perspektive und dann ist das notwendig. Und da muss ich jetzt sagen, wieder beim Thema Übergang, weil ich neulich da ein Buch gelesen habe, da sage ich jetzt mal einen Titel nicht. Ich glaube, das ist dann immer ganz wichtig, für mich zumindest, weil, hatte ich schon mal gesagt, ich zum Beispiel mit Namen Probleme habe. Ich glaube, es ist wichtig, bei diesen Übergängen dann auch klar zu machen, wo bin ich jetzt, in welcher Perspektive bin ich jetzt?
Ja.
Weil das kann man neugierig machen, aber das nervt mich dann. Und also ich kann es erzählen, ich sage den Titel nicht, aber ich hatte neulich ein Buch, da waren die Kapitel eben mit Namen überschrieben, aus einer bestimmten Sichtweise. Und ich habe diese Namen, weil das waren alles Frauen, ich habe die nicht auf die Reihe bekommen. Ich war ständig am Blättern und musste, weil das war alles so ähnlich. Die Figurensprache war ähnlich. Ich habe nicht nach zwei Absätzen gemerkt, wer ist denn das? Klar können alle sagen, da steht der Name doch drüber. Bist du blöd? Steht's doch. Aber ihr wisst es vielleicht, ich habe mich ja mal geoutet, mit Namen habe ich tatsächlich so ein Problem, da achte ich gar nicht so sehr drauf. Und dann habe ich dann immer, dann stimmt für mich der Übergang. Das war dann nervig. Ich musste ständig blättern. Und deswegen finde ich, ist es sehr wichtig, wenn ich ein neues Kapitel beginne und damit ist ein Perspektivwechsel oder ein Ortswechsel oder wie auch immer oder ein Zeitsprung, Rückblick, irgendetwas verbunden, dass das relativ schnell, sage ich mal, auch dem dümmsten Leser, also auch mir, klar wird, wo bin ich, wo ist der Sprung, wessen Perspektive wird jetzt erzählt, weil ich glaube, das wären für mich immer schlechte Übergänge, wenn ich am Anfang des Kapitels erstmal gar nicht so genau weiß, was ist denn jetzt los. Ist eine Sache, die ich am Anfang natürlich einsetze, bewusst manchmal, dass ich den Leser, die Leserin da ein bisschen neugierig machen möchte, aber irgendwann nervt es, wenn ich ständig gucken muss, wo bin ich eigentlich.
Ja, ja, irgendwie will man sich ja auch irgendwann ein bisschen zurechtfinden in so einem Buch und irgendwann muss man so ein paar Sachen einfach wissen. Und wir haben jetzt gelernt, dass Wolfgang mit vielen Frauennamen Probleme hat.
Sehr nein, mit ähnlich, ja, ja, mit ähnlichen und so ähnlich, Dingen.
Das ist, aber das ist auch so, manchmal sind die Namen auch sehr ähnlich. Ne? Man hat das auch immer im Fantasy-Bereich. Die machen sich einen Wahnsinnsgedanken darüber. Das sind Blumennamen und was weiß ich. Und manchmal sind die sich dann aber so ähnlich oder klingen so ähnlich, dass man den Wald voll lauter Bäumen nicht sieht. Und das ist vielleicht dann auch nicht die beste Wahl.
Umgekehrt, mal einen Titel genannt, den ich auch mal besprochen habe, Karl-Ove Knausgård, der Morgenstern, so ein 1000-Seiten-Buch. Auch jede Überschrift ist immer Name einer Person und ist immer die Perspektive, aber da wirklich gut gemacht. Ich weiß immer sofort, wo bin ich. Also die tauchen auch immer wieder auf, darum geht es ja. Ne? Das ist ja nicht immer nur jedes Kapitel in sich abgeschlossen, eine Geschichte, sondern die wechselt immer. Mhm. Und er macht das so gut, dass ich sofort weiß, aha, da bin ich jetzt, das ist die Person. Den Namen weiß ich vielleicht gar nicht, vor allen Dingen auch hier ein schwedischer Name, wie man ausspricht oder sonst wie. Aber ich weiß sofort, ah, jetzt ist wieder der dran.
Also kann man ja auf jeden Fall mal festhalten, man kann Kapitelübergänge so gestalten, dass man jedes neue Kapitel mit einem neuen Namen, manchmal macht man auch eine Zeit, ja, ein Datum voranstellt und dann weiß man so, dadurch fängt das neue Kapitel an. Das ist so zwar zwingend, ne, eine neue Figur, ein neues Datum, ein neues Kapitel. Und innerhalb der Geschichte, das hast du schon gesagt, können Gründe sein, Ortswechsel, Zeitwechsel, Cliffhanger, man möchte woanders weiter erzählen und die Spannung dadurch aufrechterhalten. Solche Dinge sind Gründe, um ein Kapitel zu enden und mit einem anderen Kapitel anzufangen.
Sollte denn ein Kapitel dann auch immer da weitergehen? Also wie ist es bei Suter? Ich habe Melody nicht gelesen. Ist das eine Erzählung aus unterschiedlichen Perspektiven oder gehen die Erzählstränge einfach im weiten Kapitel dann weiter?
Die gehen weiter, aber sie machen nicht unbedingt da weiter, wo das letzte Kapitel aufgehört hat. Und das sind ja auch so Sprünge, sind ja auch wichtig, ne? Wie ich am Anfang schon erzählt habe, du musst jetzt nicht immer... Ich habe eigentlich noch einen schönen Übergang, das passt gerade dazu. Das ist jetzt zwar ein Szenenwechsel, aber da merkt man, dass man auch innerhalb einer Szene macht man dann einen Absatz und macht dadurch so den Übergang und hat vielleicht so ein Schlüsselwort und dann weiß man auch Bescheid. Jetzt muss ich das hier nur raussuchen. Ich habe sie im Internet gefunden. Ich habe mit ihr telefoniert. Und, was sagt sie? Nicht viel. Sie erwartet uns. Ich habe gesagt, wir seien nächste Woche in Singapur. Tom schüttelt ungläubig den Kopf. Sind wir das? Ich glaube schon. Absatz. Es war noch dunkel, als die Airport-Limousine von dem Raffles abfuhr. Also, da hat man erst gehört Singapur und dann hört man Limousine beim Airport. Und dann ist das ein Sprung und ich weiß, jetzt sind die da oder fliegen gerade da los oder irgendwie sowas.
Aber warum kein neues Kapitel? Was würdest du sagen oder wann?
Du kannst ja so einen Übergang auch als Szene machen.
Das wird ja auch sehr häufig gestellt. Genau, warum ist jetzt eine Szene noch, also Szene ist ja immer wie im Film etwas Abgeschlossenes und dann kommt die nächste Szene, wo meistens irgendwie ein anderer Ort oder andere Umgebung, das ist ja so Szene und man kann natürlich jetzt auch die Reinform sagen und sagen, pro Kapitel eine Szene, warum an der Stelle sozusagen kein Kapitel und der Übergang hier nur mit einer Leerzeile, also in der Regel ja immer Leerzeile.
Ich glaube, weil es zusammengehört. Das eine ist so zur Ankündigung, es geht nach Singapur und dann geht's nach Singapur. Das gehört noch unmittelbar zusammen. Es ist jetzt eigentlich nur sozusagen der Weg dahin, den hat man sich gespart, also die Fahrt, sage ich jetzt mal. Und man startet sozusagen da, wo die, also entweder kommen die da jetzt gerade an in Singapur oder sie fliegen gerade los dorthin. Ja, es gehört also noch zusammen. Und da würde ich mit einem Absatz arbeiten, da würde ich jetzt kein neues Kapitel machen, weil das ja eigentlich unmittelbar zusammengehört.
Okay.
Na, es ist sicher auch ein bisschen Geschmackssache, ne? Oder keine Ahnung, wie lang die Kapitel halt sind oder wie man das lesen möchte. Wenn man ein Kapitel endet, dann macht man ja auch eine Lesepause. Also das ist ja auch der Grund für ein Kapitel. Ich kenne auch viele Leute, zum Beispiel Jürgen. ich muss einmal immer Jürgen erwähnen.
Also Jürgen,
erwähnen.
Mann, ja. Für diejenigen, die hier erst neu den Übergang, die Rahmenhandlung nicht kennen, das erwähnt. Aber genau. Da müsste ich sagen, wie im Roman, Diana, du meinst Jürgen, der dein Ehemann ist.
Genau, und von dem ich jetzt weiß, dass er eine ganz eigene Fanbase hat. Das habe ich in meinem letzten Schreibkurs erfahren. Die wollten unbedingt auch Jürgen kennenlernen. Also, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Also, Jürgen liest immer nur ganze Kapitel. Also, der sagt immer, ich lese noch das Kapitel, was ich ja gar nicht nachvollziehen kann. Bei mir ist das völlig wurscht. Ich lese so lang, wie ich will und höre mit einem Kapitel auf. Aber Jürgen liest immer bis zum Kapitel und dann hört er auf und dann weiß er findet dann auch wieder rein, wenn er das nächste Kapitel anfängt. Ja? Und deswegen ist das vielleicht da an so einer Stelle nicht so gut zu trennen, weil dann würde Jürgen vielleicht in die Geschichte nicht mehr reinfinden. Würde ich jetzt vielleicht mal sagen.
Da könnte man jetzt echt mal so eine Umfrage starten, weil das ist natürlich eine interessante Frage bei diesen Übergängen. Ich würde sagen, bin eigentlich auch so ein Kapitelleser und ich glaube, jeder kennt es doch, dass man abends im Bett, man wird immer müder und dann blättert man, wie lang geht denn das Kapitel noch? Und dann stellt man tatsächlich entweder fest, oh, da noch zwei Seiten, okay, dann lese ich das noch. Oder man sieht, oh nein, oder immer noch nicht, nee, da muss ich jetzt aufhören. Aber es ist schon, also das ist schon eine interessante Frage an euch da draußen. Auch wie macht ihr das? Teilt es uns mal mit in den Kommentaren. Reicht ja, wenn ihr nur sagt, Kapitelleser oder Kapitel egal.
Genau,
aber
wir machen eine Studie.
Ich finde schon, gerade für diese Übergänge, ich weiß dann zumindest, das ist mehr oder weniger dann sauber ein Teil abgeschlossen. Und wenn ich weiterlese, bin ich tatsächlich in der Regel in der nächsten Szene oder bin aufgeräumt, kann aufgeräumt weiterlesen.
Und ich lese einfach darüber hinaus. Ich bin einfach wieder ganz anders. Das interessiert mich gar nicht. Es ist mir völlig wurscht, ob dein Kapitel aufhört. Manchmal sind ja Kapitel auch so kurz. Das ist ja auch so eine Frage. Ein Kapitel kann auch mal nur 2 Seiten haben und das nächste Kapitel hat 10 Seiten. Habe ich alles schon gehabt. Ich mag es zwar auch ganz gerne irgendwie, wenn die vielleicht ähnlich lang sind, aber das geht nicht immer. Ja, es funktioniert einfach nicht immer. Und schon deswegen geht das bei mir nicht. Dann könnte ich ja nur noch 2 Seiten lesen, will aber vielleicht 10 lesen.
Ja.
Ja, geht das anders?
Manchmal gibt es ja auch in dem Sinne keine Kapitel. Also es ist ja nicht zwingend erforderlich. Da ist das dann sozusagen eher so in einem erzählt. Das ist ja auch nicht zwingend erforderlich.
Ja, aber ich glaube, die meisten werden schon so wie du und wie der Jürgen eben auch sagen, das hilft einem, ne? Da hat man so einen Leseabschnitt und dann kann man aufhören und dann kann man beim nächsten Kapitel wieder einsteigen. Und bei dieser Szene, die ich gelesen habe, glaube ich, das gehört so unmittelbar zusammen. Das will man nicht trennen durch ein Kapitel, ne? Das ist sozusagen, schließt ja direkt daran an, wahrscheinlich deswegen. Müssen wir Martin Suter fragen.
Kann man es lernen, ein Kapitel mit einem guten Übergang oder einem gut zu enden und den Übergang zum nächsten gut zu gestalten? Was würdest du sagen? Oder wie kann man das lernen?
Ja, ich glaube, es ist viel Intuition. Also ich habe das wirklich durch Erfahrung gelernt. Also ich weiß, dass ich da oft noch so ein Anhängsel gemacht habe. Das wurde mir dann weggestrichen und dann habe ich gemerkt, ja, das ist so die Gabe, Dinge stehen zu lassen, unerklärt stehen zu lassen. Also man will ja sozusagen Leser neugierig halten, auch an der Stelle, dass sie auch ins nächste Kapitel eben weiterlesen wollen. Und dafür muss man eben ein bisschen was bieten. Wenn ich alles auserzähle und vielleicht noch so einen abschließenden Satz dann irgendwie mache, dann sinkt vielleicht die Lust, weiterzulesen. Ich glaube, es ist wirklich so eine Gefühlssache, die man so entwickeln kann und sich vielleicht auch, wie ich das auch gemacht habe, bei den Großen einfach mal abschauen kann, wie die das machen.
Also das ist natürlich immer der Punkt der Übergänge, die Leute da nicht zu verlieren, in jedweder Art, haben wir entweder anhand der Namen oder weil es nicht mehr spannend ist, ist natürlich ein Schatz, das zu wissen. Man will, eine Firma hat ja diesen Schatz, also nicht nur eine Firma, auch andere, aber wenn man denkt bei E-Books, da lässt sich das ja ganz genau erkennen und das ist ja spannend und natürlich Amazon mit dem Kindle hat da tatsächlich auch ein Überwachungsgerät, das muss man ganz klar sagen. Und den Verlagen meines Wissens aktuell stehen diese Daten noch nicht zur Verfügung. Wenn, dann meldet, dann gibt mir Bescheid, wenn das so ist. Aber Amazon weiß ja letztendlich, wann habe ich ein Buch zu Ende gelesen, wann wurde das Buch abgebrochen, wann wurde ein Teil nochmal gelesen, wann wurde vor- und zurückgeblättert. Das könnten ja alles Indizien sein, sage ich mal, um festzustellen, ah, da war der Übergang nicht so gut, ah, da war tatsächlich die Spannung dann nicht so gut und ist nicht gehalten, da hätte man vielleicht was wegstreichen können. Kann man natürlich jetzt auch wieder diskutieren, inwieweit man das auch will oder ob es auch künstlerische Freiheit ist, manchmal auch eine längere Strecke auszuhalten. Aber das sind natürlich dann wertvolle Sachen, die wir aktuell noch nicht zur Verfügung haben, wirklich zu gucken. An welchem Kapitel haben die Leute vielleicht dann aufgehört, waren nicht mehr motiviert, haben nicht mehr diese Spannung, haben nicht sozusagen mehr diese Brücke dann mitgegangen, sind die gegangen?
Wer weiß, vielleicht wird uns das irgendwann auch eine KI dann verraten, ob die einzelnen Kapitel sozusagen so gleich stark sind, dass man als Leser da nicht aufhören möchte. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ich weiß, es gibt eine Untersuchung, gab es mal anhand der, ich glaube, das war anhand dieser öffentlich einsehbaren Notizen zu Büchern, die man sich machen kann. Da wurde so ein bisschen drauf geschlossen, wenn man gesehen hat, irgendwann gab es da keine mehr. Großartig, wann die meisten Leute so aufgehört haben. Aber aktuell wird das nicht nach außen gegeben.
Um das zu lernen, glaube ich, würde ich wirklich, also wir lesen ja auf der einen Seite mit den Augen von Lesern, so wie wir das kennen, ne, von früher. Und wenn man schreibt, dann fängt man irgendwann an, auch mit den Augen von Schreibenden zu lesen. Und da einfach mal explizit drauf zu achten, wie ist der Übergang, wie hören die auf, wo wird die Spannung gehalten, sich da vielleicht wirklich ein paar Notizen reinzumachen. Ich glaube wirklich, davon kann man es am besten mitnehmen, wie es geht. So würde ich es machen. Weißt du, das ist ja so individuell in jeder Geschichte und jedem Buch und jedes Thema. Du kannst jetzt nicht sagen, da und da und da, man macht immer bei der Zeile 15 irgendwie, das geht ja nicht, es gibt ja keine Blaupause. Du kannst ja nur gucken, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist denn der richtige Moment? Und den kann man vielleicht entwickeln, indem man das bei anderen Büchern mal bewusst wahrnimmt. Und ich glaube, so kann man es vielleicht lernen. Ich bin ja immer eine, die das so übers Lesen auch löst. Es gibt ja viele tolle Bücher.
Haben wir immer gesagt, Lesen ist eine gute Voraussetzung fürs Schreiben, tatsächlich.
Ja.
Analysierend zu lesen und wirklich zu gucken, wie ist es gemacht? Warum fand ich das gut? Warum finde ich es nicht gut? Und weil du immer sagst, wie man das beendet, umgekehrt sage ich natürlich genauso, eben wie man ein neues Kapitel beginnt, um, wie zu sagen, mein Problemfeld, ich weiß ja nicht genau, wo bin ich, was ist jetzt los, sondern welche Signale werden gesetzt von der Autorin, vom Autor, damit ich auch am Anfang als nächsten Kapitel sofort wieder weiß, wo bin ich, wer bin ich, also Stichwort Perspektive, ist eine Zeit vergangen oder nicht? Natürlich kann man das über eine Kapitelüberschrift machen, 3 Tage später oder so. Aber das, ja, kann man machen, ist vielleicht aber manchmal auch ein bisschen unelegant. Aber wie kriege ich auch das raus? Also auch das, finde ich, sind gute Analysen. Wann wird klar, dass das jetzt zum Beispiel 3 Tage später spielt? An welchen Dingen? Und das bitte, ihr wisst es, nicht plump durch irgendwelche Dialoge, die das erwähnt, wie ich dir vor 3 Tagen schon gesagt habe, als wir hier zusammensaßen oder wie ich dir gestern, man kann und sollte das wie immer elegant machen, man kann es aber auch platt machen, ich meine, gilt natürlich genau das Gleiche, wenn einem das auffällt, oh Gott, wie nervig ist denn das gemacht, damit auch der dümmste Leser kapiert, wo ich jetzt hier bin, ja, das sollte gut, aber auch wiederum gut gemacht sein. Und das, finde ich, ist genauso wichtig, analysieren zu lesen, wie beginnt ein neuer Kapitel, also wie hört es auf, klar, und wie geht es auch weiter, damit ich auch sofort weiß, wo bin ich jetzt, damit dieser Übergang sozusagen, der tatsächlich Zeit, Ort, sonst wie sein kann, möglichst klar wird. Wenn es nicht, kann durchaus ein Muster ist, es zu verheimlichen.
Ja, und jedes neue Kapitel ist ja wie eine neue Liebe. Das heißt, du musst ja sofort wieder deine Leser so weit bringen, dass sie da wieder weiterlesen wollen, vielleicht an einer ganz anderen Stelle in der Geschichte, je nachdem, wie das gestaltet ist. Das heißt, da muss man wieder den gleichen Aufwand betreiben, den man auch von Anfang der Geschichte kennt. Ne? Das ist einfach wieder, es darf nicht irgendwie lahm losgehen, sondern man muss das Gefühl haben, ja, ich muss jetzt da unbedingt weiterlesen. Also ich muss jetzt, neu anfangen ist immer schwieriger als weiterlesen. Und deswegen ist der Anfang auch in den Kapiteln so wichtig, weil da braucht es die Energie, dass man eben auch dabei bleiben möchte.
Und elegant ist es schon, wenn tatsächlich, um mal wieder bei Kapiteln zu bleiben, wenn es tatsächlich dazwischen noch irgendetwas gibt, finde ich. Also wenn ein, ja, kann auch funktionieren, ein Kapitel endet und es geht sofort weiter. Aber wenn dazwischen noch irgendwie etwas war, wenn da was passiert ist, wenn etwas offen geblieben ist, man kann es auch sehr schön andeuten in diesem Sutta-Beispiel, also wenn dazwischen noch irgendetwas ist, was es auszufüllen gibt, das sage ich ja auch sehr häufig, ich glaube, gute Texte arbeiten damit, dass sie eben Freiräume lassen.
Ja.
Und das kann eben ganz am Ende oder sonst wie sein. Aber es kann auch zwischen diesen Kapiteln sein. Also im Moment des Übergangs gibt es dann immer noch so ein Element des Freiraums, wo man auch Dinge in Anführungszeichen verstecken kann, ungesagt lassen kann und auch damit sehr gut arbeiten kann.
Und ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, genau das ist der Grund, um Kapitel zu setzen. Und das ist der Unterschied zu dem Szenenwechsel, weißt du? Du hast da so einen Raum, den du gefüllt hast, ohne dass du die Wörter aufgeschrieben hast, aber in den Köpfen deiner Leser passiert ganz viel. Man macht sich Gedanken, man bringt Dinge zusammen, man stellt sich Fragen, die natürlich nicht beantwortet werden. Und das liegt so in diesem, hast du sehr schön gesagt, Wolfgang, in diesem Zwischenraum der Kapitel, ne? Da macht man einfach so eine, man lässt es einfach ein bisschen offen.
Also das ist, ja, finde ich, so ein wichtiger Punkt, den man einfach sich auch klar machen muss. Weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele von euch da draußen jetzt sagen, ja, bei mir ist das so. Und was würdet ihr jetzt sagen? Jetzt würde ich gerne mal die Diana oder würde ich gerne mal den Wolfgang fragen, was ihr dazu. Weil in meinem Fall ist es doch nochmal so und so und so und sehr spezifisch. Und ich glaube, es ist tatsächlich in jedem Fall irgendwie spezifisch.
Ja.
Und da hilft tatsächlich auch nur zu gucken, wie machen es andere, weil welche Werkzeuge setzen andere ein und wie könnte ich das für mich adaptieren?
Und ich glaube, es passiert wirklich auf so einer Gefühlsebene. Das ist wirklich was, wofür man ein Gefühl entwickeln muss und kann. Das ist auch kein Problem. Ich glaube, das findet man dann schon auch. Und da wird man mit der Zeit mit jedem Text auch immer besser, denke ich, dass das einfach schön galant passiert. Und bei Martin Sutter merkst du da die Übergänge gar nicht, auch in diesen Szenen. Ja, also das geht so nahtlos, auch aus Rückblicken, wieder zurück und hin und her. Also ganz wunderbar. So muss man es machen.
Und das erleben wir auch manchmal ja auch in Fernsehserien. Und das mag dann immer auf den ersten Blick befremdlich sein, gerade in der ersten, zweiten, dritten Folge, dass dann ja auch sehr häufig eine Folge mit ganz was anderem beginnt. Mit ganz anderen Personen oder mit irgendeiner Nebenhandlung oder einer Sache, die passiert. Und die nicht unbedingt anknüpft, zum Beispiel an den Cliffhanger der letzten Folge.
Ja.
Und man wundert sich, wo sind wir denn jetzt gerade? Also manchmal ist es beim Visuellen, also bei Serien, ist das vielleicht noch offensichtlicher. Da fängt das erstmal mit ganz was anderem an. Aber dann ist dann doch klar, jetzt haben wir hier nur den Ort gewechselt und da sind wieder meine Charaktere und so weiter. Und das kann man für Romane ja auch einsetzen. Das finde ich ja auch dann immer sehr spannend, wenn man eigentlich, da sind wir vielleicht auch wieder bei der Serie, aber wenn man eigentlich jetzt erwartet, so, jetzt geht's weiter, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht in Band 2 und plötzlich fängt das ganz anders an, mit ganz anderen Leuten, ganz anderen Figuren und wir fahren doch an dieser wahnsinnig spannenden Stelle.
Ja.
Und das ist natürlich dann, gerade am Anfang, ist auch eine wunderbare Methode, um hier einfach das Feuer am Brennen zu halten, die Leute neugierig zu machen, ganz anders anzufangen, als man es erwarten würde, weil alle wollen wissen, wie geht es weiter? Und dann geht es einfach mal plötzlich mit einem Stopp weiter.
Das ist der typische Cliffhanger, ne? Aber irgendwann muss man es dann verraten. Also da musst du dann eben diese Spanne der Spannung, die darf nicht zu lang sein, sonst bist du irgendwann genervt, ja? Irgendwann muss man schon wieder die ein oder andere Information, das ein oder andere Geheimnis verraten bekommen, sonst bleibt man auch nicht dabei.
Weil das ist auch da dann eine Möglichkeit, durch so merkwürdige Übergänge Spannungen aufzubauen, die ich, muss ich jetzt mal wieder analog zum Film gehen, beziehungsweise zum Tatort gehen, du hast vorhin schon Schimanski, das ist länger her, aber ich stelle tatsächlich, wenn ich amerikanische Serien und den deutschen Tatort sehe, fest, dass man glaubt, das ist eine These jetzt wieder von mir, dass man glaubt, in Deutschland Spannung und Neugierde bei den Zuschauerinnen und Zuschauern dadurch zu wecken, dass man möglichst Dinge aneinander montiert, also Szenenwechsel, 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 der macht dieses, plötzlich der, die man nicht einordnen und einsortieren kann, wo man sich wundert, was macht der, wo geht der hin, warum, was hat das miteinander zu tun? Also das stelle ich sehr häufig fest, als Eingangsmechanik eines Tatorts, das Zusammenschneiden vielleicht parallel stattfindender Handlungen von verschiedenen Orten, von verschiedenen Personen, bis sich irgendwann aufklärt, weil, so meine These, man bei den Drehbuchautorinnen den Eindruck hat, das ist Spannung. Mhm. Zu wissen, oh, wo bin ich? Was ist los? Oh Gott, ich bin erstmal vollkommen orientierungslos. Da möchte ich jetzt aber dabei bleiben, um zu wissen, wie sich das auflöst. Das ist, finde ich, für mich so ein bisschen, zumindest auch bei Drehbuch und manchmal auch bei Büchern, so deutsche Erzählweise. Mhm. Während in US-Serien sehr häufig von Anfang an viel linearer erzählt wird, viel klarer an einer Figur geblieben wird. Oder wenn es ein Wechsel wird, dann weiß ich aber, oh, das ist jetzt eine zweite Handlung, die beginnt. Und ich weiß, was da auch beginnt von Anfang an. Ist jetzt so eine These von mir, die ich jetzt hier einfach mal so in den Raum stelle. Aber wiederum, da würde ich sagen, werden verwirrende Übergänge sehr häufig hier verwendet, um vermeintlich Spannung zu erzeugen, während es diese Übergänge vielleicht gar nicht braucht, wenn ich einfach von Anfang an gut erzähle.
Ja, genau. Das wäre eh die beste Möglichkeit, von Anfang an gut zu erzählen. Jetzt können wir ja noch einen Schritt tiefer gehen, Wolfgang. Wir nähern uns ja schon der Stunde. Aber was ich noch mal sagen wollte, ist dieser Übergang von einem Rückblick wieder zurück in die Geschichte. Das ist auch so eine Frage, die mich häufig trifft. Da habe ich jetzt tatsächlich mal in einer meiner Kurzgeschichten geschaut, und zwar sinnigerweise in einem Buch über Muttertagsgeschichten, weil wir haben ja, wenn wir die Folge aufnehmen, bald Muttertag. Ich dachte mir, das passt doch ganz gut. Man merkt das jetzt gar nicht. Es ist ein ganz kurzer Moment.
War dann schon Muttertag, genau.
Da war schon
Muttertag. Letzten Sonntag war Muttertag, wenn ihr das hört, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Wenn ich das so datumsmäßig, wenn ich diesen Übergang so hinbekomme.
Genau, so ist es. Und aus dieser Geschichte habe ich einen ganz kleinen Übergang, wo ich aus diesem Rückblick, in der eine Tochter sozusagen mit ihrer Mutter in Gedanken spricht, zurück in die Handlung gefunden, was ich tatsächlich ganz gut fand. Deswegen lese ich es dir jetzt mal vor. Aber manchmal, wenn du dachtest, ich schaue nicht hin, dann sahst du so traurig aus. Ich hätte mit dir darüber reden sollen. Wir haben über unwichtigere Dinge gesprochen. Aber ich fürchtete mich vor deinen Antworten. Denn es gab nur eine Instanz in meinem Leben, dich. Bis heute, bis ich diesen Brief fand. Also ich bin einfach von diesem Rückblick, wo die Mutter angesprochen wird, in dieses bis heute, bis ich diesen Brief fand. Und dann ist der Leser wieder in der aktuellen Handlung drin. Man muss jetzt nicht immer irgendeine Zeit einsetzen oder 2 Jahre später oder heute 2 Jahre später.
Kursive Passagen setzen,
kursiv.
Auch immer wieder gerne. Mhm.
Ne, sondern das schließt sich so ganz nahtlos an und trotzdem ist klar, ich habe diesen Rückblick jetzt soeben wieder verlassen. So mache ich das gerne.
Da verweise ich tatsächlich nochmal auf unsere Folge 16, wo wir über Rückblenden gesprochen haben, wo wir auch den Aspekt, wie viel darf ich denn zurückblenden und das Hin- und Herblenden. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen. Und es wurden, das weiß ich, auch manchmal schon von Verlagen Manuskripte abgelehnt, weil die einfach gesagt haben, das ist zu viel Rückblick, das kapiert keiner.
Ja.
Oder ich weiß nicht, wer hat das auch mal erzählt, weiß nicht in welchem Interview, aber der auch irgendwann gesagt hat, er musste irgendwann lernen, zu viel Rückblenden tatsächlich für den Durchschnittsleser nicht immer verständlich. Wir müssen auch sehen, sind wir geübter, ungeübter, zu sagen, ja, nee, ich musste verstehen, dass so eine Rückblende, eine Rahmenhandlung ist okay, aber noch mehr und muss aber nicht, also auch da gilt, muss nicht, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe aber ja, diese Übergänge sind dann schon ausschlaggebend. Ich denke auch jetzt genau an, ja, so an andere Bücher, die auch sehr viel mit Rückblenden arbeiten. Das kann super funktionieren, aber es muss einfach ja, erkennbar sein, aber auch nicht zu plump.
Nee,
dein Beispiel war sehr gut.
Du musst den Leser so mitnehmen, ne? Möglichst nicht plump. Also das kann man über so eine Reflexion oder sowas machen, aber man muss sich wirklich überlegen, der Leser ist jetzt in meinem Rückblick, wem nehme ich den jetzt mit raus? Das ist eigentlich eine ganz bewusste Handlung. Und ich finde immer, das Blödeste ist zu sagen, heute 2 Jahre später oder irgendwie sowas, weil so denken wir ja nicht. Der Protagonist weiß ja, wie viel Zeit vergangen ist. Aber trotzdem muss man den Leser mitnehmen. Und auch das habe ich mir, glaube ich, bei anderen abgeschaut, dass man das einfach so galant wie möglich macht. Aber die müssen wissen, jetzt sind wir wieder hier, jetzt sind wir wieder im Jetzt, wir sind wieder in der Haupthandlung, wir haben die Rückblende verlassen. Man kann das auch mit so Hilfswörtern, ne, damals und dann heute, keine Ahnung. Aber man muss sich was einfallen lassen, damit der Leser mitkommt. Wir müssen die Leser mitnehmen, das ist ganz wichtig.
Also ich denke jetzt spontan wieder auch an die Romane von Dörte Hansen, Zur See und so weiter oder Altes Land, wo ja auch gerade in Altes Land immer wieder Rückblenden von damals und heute drin sind. Also das wären für mich jetzt Bücher, wo ich sagen würde, ja, guck da mal rein, wie es dort gemacht wird. Also ich glaube, wenn wir auch jetzt, also für mich jetzt in der Folge auch was mitnehme, wie kann ich es denn nur machen am elegantesten, dann ist es tatsächlich schauen, wie machen es andere, lernen. Das heißt ja eben nicht kopieren und abschauen, ihr wisst es, sondern einfach ja so ein bisschen an das Geheimnis zu gehen. Und wir haben es auch, denke ich, gesehen, Übergang ist eben nicht nur Ende auf der einen Seite und dann kommt die Brücke, sondern wie geht es auch auf der nächsten Seite wieder weiter. Beide Elemente sind wichtig, damit dieser Übergang und vielleicht die Lücke, was ist unter dieser Brücke, dass der da bleibt.
Ja, genau. Und man muss irgendwie den roten Faden auch mitnehmen. Ja, das ist schon die hohe Kunst, weil man sich da, glaube ich, wenn man anfängt zu schreiben, vor allen Dingen überhaupt gar keine Gedanken darüber macht. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und dann ist das manchmal sehr platt und sehr plump. Ja, ich habe dann auch manchmal einfach ein Datum oder eine Uhrzeit. Früher habe ich ganz viel mit Uhrzeiten gearbeitet in meinen Texten, damit klar war, jetzt ist so viel Zeit vergangen und hier ist jetzt ein Zeitsprung. Das kann man wesentlich besser machen. Und vergangene Zeit kann man auch durch Pflanzen darstellen, ne, die inzwischen gewachsen sind, dann weiß man auch, so und so viel Zeit ist vergangen, aus Winter ist Sommer geworden und solche Sachen, kann man sich was einfallen lassen.
Wobei auch da gilt, nichts ist grundsätzlich schlecht. Natürlich immer Thriller, der Spannung aufbauen muss, wo wirklich hier großartige Dramatik rein muss. Klar, da können natürlich Zeitangaben, die dann natürlich dann auf die Minute genau sein müssen, das wissen wir natürlich auch, da schreiben wir nicht 8.30 Uhr, sondern 8.27 Uhr als Kapitelüberschrift rein, um da wieder das möglichst an. Also kann man machen, heißt nicht, dass es dann schlecht ist, aber trotzdem gilt auch hier. Die Kapitelüberschrift, würde ich mal sagen, wäre jetzt auch eine interessante Frage, ne? Wie wichtig ist tatsächlich der Inhalt von Kapitelüberschriften? Ich meine, manche haben ja nur Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 oder Tag 1, Tag 2, Tag 3.
Ja.
Aber die Frage kann man sich natürlich auch stellen beim Lesen. Sind diese Kapitelüberschriften ein strukturierendes Element? Dann muss da halt irgendwas stehen. Aber wie elementar sind sie wichtig, um das Folgende zu verstehen? Und ich finde ganz ehrlich, Kapitelüberschriften haben so ein eigenes, für mich so ein eigenes Element, weil es ja eben interessant ist, wie ist der Roman gegliedert, welche Art von Kapitelüberschriften haben wir eben, Zeiten, haben wir Namen, haben wir Anfänge von Sprichwörtern oder was auch immer man sich ausdenken muss. Das kann ja eine eigene Kunst sein, die Überschriften. Aber ich finde, weiß ich, Diana, dass eigentlich ein Roman auch ohne diese Überschriften funktionieren muss.
Ja, lustig. In meinem Kurs jetzt am Wochenende hat genau jemand das gefragt. Muss man überhaupt eine Überschrift machen? Muss man nicht. Aber es wird oft gemacht, ne, weil es irgendwie eine Einteilung ist, weil man sich vielleicht auch gedanklich darauf einstellt, was jetzt kommt, weil es vielleicht auch neugierig macht. Keine Ahnung. Ich mag's. Ich mag nicht nur so eine leere Zahl da stehen haben, aber das ist sicher auch ein bisschen Geschmackssache.
Also es ist, würde ich sagen, oder sollte es sein, eine künstlerische Entscheidung, was man da als Überschrift macht.
Ja.
Also da gibt es ja auch, jetzt ein eigenes Thema, muss ich besuchen, habe ich so nicht vorbereitet, aber eben, es gibt ja auch ganz kreative Ansatzpunkte von Menschen, die entsprechend dieses oder jenes als Überschrift verwendet haben. Aber die Frage ist eben, funktioniert es auch ohne diese Überschrift? Also wenn die Überschrift, wie du schon sagst, dann Datum ist, damit wirklich das kapiert wird, zwei Tage jetzt drauf. Weil ganz ehrlich, eine Überschrift als Datum, da würde ich wahrscheinlich sofort wieder blättern und sagen, wann war das letzte Kapitel? Was war das? Ach, ah ja, das war vor zwei. Ah ja, jetzt sind wir zwei Tage später. Okay. Also auch da muss man sagen, nur das Datum zu nennen, da müsste ich wiederum wissen, wann war denn das Datum des letzten Kapitels. Also insofern würde es so gar nicht funktionieren. Es sei denn, wie gesagt, ich nehme es als grobe Einstufung, dass ich weiß oder dass mir vielleicht auch schon irgendwie gesagt wird und wiederum textlich signalisiert wird in dem Roman. Dieser Roman beschreibt den Zeitraum über ein Jahr. Auch das kann ich ja elegant machen. Ich weiß von vornherein, ich sag mal, der Erzähler berichtet mir jetzt, was in diesem Jahr passiert ist. Und wenn dann die Überschriften entsprechend jahreszeitlich eingeordnet sind, dann hilft mir diese Überschrift ein bisschen zu sehen, wo ich gerade bin. Aber ansonsten in einem Krimi, da weckt, glaube ich, nur so eine minutiöse Angabe eher so dieses gehetzt sein Spannungsaufbau, als dass ich wirklich nochmal wissen, sind wir jetzt eine halbe Stunde später, eine Stunde später? Ja.
Aber erinnerst du dich noch an unser Buch aus dem Self-Publisher-Preis, das Red River Lane? Die hatten immer am Anfang der Kapitel Kinderlieder, die sie leicht abgeändert hatten. Das fand ich damals sehr originell.
Richtig.
War ja dann auch der Siegertitel unter den Kurzgeschichten Red River Lane. Das fand ich zum Beispiel super. Ne? Die hatten das, glaube ich, kursiv immer am Anfang jeden Kapitels, jeder Geschichte eigentlich gesetzt. Und jedes Haus hatte ein eigenes Kinderlied und es war immer ein bisschen abgeändert. Es war immer ein bisschen gruselig abgeändert. Fand ich eine tolle Idee, fällt mir gerade ein.
Genau, das ist so eine coole, aber wirklich künstlerische Gestaltung von Überschriften, weil dann könnte ich, die Frage ist ja auch immer, brauche ich dann irgendwie eine Inhaltsangabe? Ich würde sagen, eher nein, Inhaltsangaben sind was so für Sachbücher. Mhm. Aber wiederum, wenn ich Überschriften hier ein bisschen Neugierde schon in die Überschriften lege, dann kann es natürlich spannend sein, so auf einer ersten, dann sollte, finde ich, aber das nicht zu umfangreich sein. Aber wenn ich dann so über die Überschriften blätter und neugierig gemacht werde, ah ja, in der Tat, so Kinderlieder, aber so leicht abgewandelt, ich erkenne sie sofort, dann macht das natürlich neugierig. Also die Überschriften, wie gesagt, finde ich, sollten nicht unbedingt Bestandteil sein, dass ich weiß, wo bin ich, damit der Übergang klappt, sondern sollten idealerweise ein Eigenleben entwickeln.
Genau, und da war das wirklich ganz auffällig. Wolfgang, Thema Übergang. Wir gehen über Richtung Ende. Von meiner Seite aus. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Was meinst du?
Wenn nicht, dann gebt uns Bescheid. Dann schreibt zu dieser Folge auf schreibzeug-podcast.de einen Kommentar, was euch vielleicht noch gefehlt hat oder einen besonderen Übergang, den ihr kennt, den ihr mochtet, den ihr nicht mochtet. Ein Autor oder eine Autorin, die das sehr elegant macht in euren Augen. Also wir haben ja gehört, Lesetipps sind gut. Also wenn ihr vielleicht auch Lektüre-Tipps habt, nicht von Schreibratgebern, dazu haben wir auch eine Folge gemacht, sondern von Büchern, wo man sagt, wow, hier, das, da ist das toll gemacht. Da ist es ein ganz anderer Art von Übergang. Her damit, schreibt uns das zu der Folge. Könnt ihr dann aufrufen, direkt da eingeben. Ansonsten gilt wie immer, wir freuen uns natürlich auch über Likes und Sternchen und was es da alles gibt beim Podcast-Portal eurer Wahl, damit auch andere diesen Podcast finden.
Genau. Und damit beenden wir das heutige Thema. Es hat Spaß gemacht, lieber Wolfgang. Wir freuen uns aufs nächste Mal dann wieder in 2 Wochen. Thema wissen wir noch nicht, wie immer. Aber wir freuen uns drauf. Bis dahin. Ciao.
Ciao.